Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Tag zu Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus begrüßt euch herzlich in dieser Sendung. Wir schauen zurück auf den gestrigen Abend in der HBL. Da war einiges los und bei zwei Spielen waren wir von meinsportpodcast.de auch vor Ort. So zum Beispiel beim Sieg der Rhein-Neckar-Löwen in Ludwigshafen oder beim Sieg der Stuttgarter zu Hause gegen Melsungen. Aber nicht nur das passierte gestern. Außerdem ereilte den SC Magdeburg ja ein weiterer Rückschlag. Nach dem Aus im EHF-Pokal verloren sie gestern auch in der Bundesliga. Zum dritten Mal verloren sie in dieser Saison und das zu Hause gegen Frisch auf Göppingen. Auch darauf schauen wir und auf den Sieg von Erlangen gegen Leipzig. Volles Programm also bei uns und wir starten zunächst mit den Rhein-Neckar-Löwen, die auswärts 28-21 in Ludwigshafen gewonnen haben und damit zunächst erstmal auf Platz 4 in der Tabelle der HBL bleiben. Ein Derby war es in Ludwigshafen, bei dem die Rhein-Neckar-Löwen lange kämpfen mussten, ehe dieser 7-Tore-Vorsprung am Ende Bestand hatte. Denn bis zur 43. Minute, da war es eine ganz enge Kiste, da lagen die Eulen nur mit 16-18 zurück und da konnte man zumindest kurzzeitig mal drüber nachdenken, ob es vielleicht eine kleine Sensation geben würde. Gab es am Ende nicht und wir hören die beiden Trainer mit ihren Statements nach dem Spiel. Wir hören Nikolai Jakobsen und Benjamin Matschke.
Ja, ich bin erstmal zufrieden, dass wir 2 Punkte geholt haben. Ich bin zufrieden mit unserer Abwehr in zweiter Halbzeit. Fand ich, standen wir gut in Abwehr und dann bin ich auch nicht mit vielen Sachen mehr zufrieden. Wir haben einfach kein gutes Spiel geliefert heute, haben viel zu viele technische Fehler gemacht im Angriff. Auch in der ersten Halbzeit in der Abwehr haben wir nicht das gemacht, was wir uns vorgestellt haben. Und vorne viel zu viele Fehler. Ich glaube, Ludwigshafen machen 4 oder 5 von 11 Tore über schnelle oder Gegenstoße, weil wir einfach den Ball verschenkt. Und das geht nicht. Ja, so wie in den letzten Spielen, viel zu viele Fehler von unserer Seite und daran müssen wir in die Zukunft arbeiten.
Ja, Glückwunsch an Nico zum absolut verdienten Sieg und bedanke mich bei den Fans und bei den Rhein-Neckar-Löwen-Fans für wirklich ein außergewöhnliches Spiel bzw. eine schöne Atmosphäre. Ich denke, es ist schön für die Region, so ein Spiel zu haben. Im Rahmen unserer Möglichkeiten, unserer Besetzung, denke ich, haben wir alles gegeben. Ich denke, was Einsatz und Leidenschaft betrifft, kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ich denke, in vielen Situationen sind wir ein Stück weit dann auch an Palika gescheitert. Ich glaube, mit 45% oder 17 Paraden. Natürlich schon ein außergewöhnliches Spiel macht. Ab der 45. Minute ging es mir schon ein bisschen mulmig, als ich da den Blick auf die Bank gerichtet habe und die Verletzung von Max Heider gesehen habe. Wer weiß, dass momentan einfach schwierig ist, Training zu gestalten beziehungsweise Spiele auf dem Niveau eng zu halten. Da können wir uns einfach keine weiteren Ausfälle mehr leisten. Deshalb hoffe ich, dass er schnell wieder bei uns ist. Aber jetzt im Zuge von dem Spiel bedanke ich mich einfach bei den Zuschauern, die heute wirklich erstklassig waren. Und wir versuchen in den nächsten Steps das Gleiche zu tun. Bedanke mich.
Vorerst stehen die Eulen Ludwigshafen aber weiter auf Platz 18 in der Tabelle. 2 Punkte Rückstand auf den 17. Jetzt die Eulen Ludwigshafen mit 4 zu 26 Punkten nach 15 absolvierten Spielen. Aber das rettende Ufer, das ist ja nur 2 Punkte aktuell weg. Da kann natürlich noch was passieren. Auf Teile der Partie, da kann Benjamin Matschke mit seiner Mannschaft, er hat es gesagt, natürlich auch aufbauen. Und wir hören noch weitere Stimmen aus Ludwigshafen von gestern Abend, eingefangen von unserem Kollegen vor Ort, von Rolf Bernardi.
Gunnar Dietrich, mit 7 verlierte hier das Derby gegen die Rhein-Neckar Löwen. Alles in allem war es trotzdem eine respektable Leistung von euch.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden, gerade mit der Mannschaft. Ich denke, wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Da war es schwer, an die nochmal anzuknüpfen. Aber ich denke, wir konnten heute wieder einen Schritt nach vorne machen. Das war für uns wichtig. Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir auf jeden Fall das Potenzial haben, in der Liga zu bleiben. Das war auf jeden Fall nochmal wichtig. Und dann mit den Fans im Rücken, denke ich, haben wir doch ein ordentliches Spiel gemacht.
Es war schon eine tolle Stimmung hier. Und ihr habt allerdings in der ersten Halbzeit so einiges liegen lassen, oder?
Ja, klar, muss man sagen, dass wir da gerade ein paar Freie verworfen haben, was wir auf jeden Fall nochmal angucken werden und nochmal verbessern werden müssen. Aber ich denke trotzdem, was wir da gerade in der Abwehr gezeigt haben, ich denke, das war viel wichtiger, dass wir da nochmal ein Zeichen setzen, dass wir da richtig den schwer gemacht haben. Auch im Rückzug waren wir heute viel, viel besser im Vergleich zu Wetzlar und darauf können wir aufbauen.
Also das war schon eine wesentlich bessere Leistung. Ein Wort noch zu Andreas Palika von Rhein-Neckar Löwen, war schon eine starke Torhüterleistung, oder?
Ja, klar, man weiß warum. Ich glaube, die haben nicht nur einen starken Torhüter, sondern zwei. Weiß man klar, dass der da eine überragende Leistung zeigen kann und heute auch gezeigt hat.
Ihr seid jedenfalls mit Applaus hier vom Publikum verabschiedet worden, also macht weiter so.
Ja, ich denke, es hat Spaß gemacht, heute hier zu spielen. Ein Derby ist immer was Besonderes vor ausverkaufter Halle. Ja, ich glaube, das ist immer was Schönes, gerade als Spieler.
Dankeschön. Jordan Scholz von den Eulen. Also es war eine respektable Leistung heute gegen den Tabellenvierten.
Ja, ich denke die erste Halbzeit auf jeden Fall. In der zweiten Halbzeit, ja, da kriegen wir dann am Schluss wieder einfach zu leichte Tore, wo wir dann Gegenstöße aufs leere Tor. Stellen wir uns ein bisschen blöd an, da können wir das Ergebnis noch ein bisschen besser gestalten. Aber ich denke, mit der ersten Halbzeit können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und ja, ich denke auch, dass zwar die Löwen jetzt nicht ihren besten Tag gehabt haben, aber ja, da sieht man dann auch mal, was da möglich ist, wenn man die erste Halbzeit betrachtet. Aber
dabei habt ihr in der ersten Halbzeit einiges liegen lassen.
Ja, auch, ja. Ja, die Löwen halt auch. Aber ja, ich denke, kämpferisch auch war das jetzt mal wieder ein deutlicher Schritt nach vorne. Jetzt, wenn man das letzte Spiel in Wetzlar betrachtet, das war ja von der Moral her ja auch gar nichts von uns. Und ich denke, da haben wir heute wieder auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Und das war uns alle auch wichtig in dem Spiel. Und ja, ich denke, den Fans haben wir heute wieder ein bisschen was zurückgeben können.
Genau, und die Fans, die haben euch mit Applaus eben verabschiedet.
Ja, ich denke auch zu Recht.
Patrick Kürzke, leider immer noch verletzt. Ja, war ein hartes Stück Arbeit heute für dein Team hier in Ludwigshafen, oder?
Ja, aber auf jeden Fall. Ich finde, wir waren am Anfang nicht komplett da. Da war Friesenheim uns im kämpferischen Bereich überlegen, auf jeden Fall. Wir haben viel zu viele Fehler auch gemacht. Wir führen die Torhüterstatistik, glaube ich, am Ende haben wir 10 Paraden mehr. Und trotzdem ja, ist nicht so deutlich im Ergebnis, wie die Torhüterstatistik aussagt. Und das soll eigentlich nicht so sein. In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser dann auch gemacht, ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber in der ersten Halbzeit waren schon viel, viel zu viele Fehler drin. Gerade auch im Überzahlspiel verlieren wir, glaube ich, 2-0. Das darf dann auf keinen Fall passieren.
Jedenfalls haben die Eulen in der ersten Halbzeit viel liegen lassen und ihr auf der anderen Seite eine starke Torhüterleistung. 20 Paraden habe ich mitgezählt bei Andreas Palika.
Ja, das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, ich habe gerade noch mal im Ticker nachgeschaut, da waren über 10 Paraden mehr als auf der anderen Seite eben. Und gerade in der ersten Halbzeit hat er da schon uns den Arsch gerettet in vielen Phasen. Und ja, wir auf der anderen Seite verlieren halt im Angriff zu viele Bälle, dann machen so viele technische Fehler und deshalb steht es auch so knapp
da. Also dasselbe geht an euch, war tolle Stimmung hier in Ludwigshafen, macht weiter so.
Ja, ist immer top hier, die Halle ist eng, volles Haus, das passt schon, ne?
Für die Rhein-Neckar Löwen hat es tatsächlich gestern also gepasst. 23 zu 5 ihre Punktausbeute nach 14 absolvierten Spielen. Und da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben, denn sie haben zum Beispiel 2 Spiele weniger als der SC Magdeburg, der aktuell auf Rang 3 steht nach der Niederlage von gestern Abend, oder auch 1 Spiel weniger als die aktuell zweitplatzierten THW Kiel, die gestern spielfrei hatten, genauso wie der Tabellenführer, wie die SG Flensburg-Handewitt, der weiter natürlich mit 28 zu 0 Punkten vorne wegmarschiert. Zu den Magdeburgern kommen wir gleich. Vorher schauen wir auf das, was der TVB 1898 Stuttgart gestern zu Hause gegen den MT Melsungen geleistet hat. 30-26 ging es am Ende für die Stuttgarter aus. Und Sebastian Mühlenhof, unser Experte, der gleich auch noch im Studio sein wird, der war gestern Abend vor Ort. Und seinen Bericht hört ihr gleich nach einer kurzen Pause.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Die Melsunger sind enorm verletzungsgeschwächt angereist. Viele Verletzte, unter anderem mit Damago Pavlovic, der sich sehr, sehr schwer verletzt hat am Dienstag in Kiel. Und damit hat Trainer Heiko Grimm insgesamt nur 4 Ersatzspieler zur Verfügung. Also wegen einer sehr geringen Anzahl und die wurde auch noch wenig in der ersten Halbzeit. Als Felix hat er sich verletzt. Aber wie er zurückkommen konnte, Marino Maric kam nicht mehr zurück, hatte sich den Arm überstreckt und saß seit seiner Verletzung damit die ganze Zeit auf der Bank. Deswegen ist eine weitere wichtige Option davon gefallen. Trotzdem haben seine Mann gut angefangen, führt schnell mit 1-0 und blieb auch bis zum 2-1 in Führung. Aber es sollte die letzte Führung der Partie bleiben, denn dann kam der TVB auf, machte Doppelschlag, führte dann mit 3-2 und baute diesen Vorsprung kontinuierlich aus auf 4 Tore bis zum 12-8. Hatten in der Phase auch einen sehr, sehr starken Jogi Bitter, der in der ersten Halbzeit allein 8 Paraden erzielen konnte. 40% Quote und sehr hervorragend waren auch auf 4 Paraden beim 7-Meter von Tobias Reichmann und Michael Allendorf, die er beide wegnehmen konnte, also sehr, sehr stark dort gewesen. Und dann beim 12-8 konnte man seine Führung auf 4 Tore aufbauen und dann bis zum 11-9, wo dann die Auszeit kam von Heiko Grimm. Deine Mann kam aber trotzdem nicht wieder rein, braucht einfach Zeit. Und dann beim Stand von 12-8 hat er die Idee, die Tore zu wechseln mit dem Bojan Simic. War eine richtige Entscheidung, denn mit Simic konnte man die Führung bis zur Halbzeit reduzieren auf 14-12, was eigentlich so im Spielverlauf gar nicht gerecht wurde. Stuttgart war die klar beste Mannschaft, aber Simic konnte 5 Bälle parieren und somit eine Quote von 71% auflegen in der ersten Halbzeit. Ganz stark und somit war es dann 14-12. In der zweiten Halbzeit ging es dann nicht gut los. Sehr munter diesmal im Gegensatz zur ersten Halbzeit, die sehr träge angefangen hat. Beide Mannschaften erzielten fehlende Tore. Die TVB konnte sich wieder absetzen auf 20-15. Auf 5 Tore waren sie dann davon. In der Phase merkt man wieder, sie sind besser drin, sie machen das sehr, sehr konsequent im Angriff, sehr, sehr gut auch ausgespielt, immer wieder. Aber dann hatten sie wieder so Phasen, wo sie zu konzentriert waren, haben dann die Bälle zu sehr weggeschmissen und kamen dann zugelassen, dass Melsung zurück ins Spiel kam beim 22-20. In der Phase ähnlich wie auch Melsung kein Torhüter und dann blieb es dann 2 Tore immer wieder eng. Und dann hinten raus wurde der Mann, der so ein bisschen der Matchwinner des Tages war, Jogi Bitter, wieder ein Faktor. Am Ende mit ganz vielen wichtigen Paraden, 5 Paraden in den letzten 10 Minuten, ganz stark sich dort präsentiert, eine Quote von 33% noch in der zweiten Halbzeit. Also mit insgesamt Quote von 36%. Wirklich ein sehr großer Faktor, dass man das Spiel am Ende gewinnen konnte mit 30-26. Man hatte auch einen sehr starken Werfer in Dominik Weiß mit 7 Treffern und noch David Schnitt. Mit seinem Schnauzer hat er 8 Treffer erzielen können. Sehr, sehr starker Faktor dort auch gewesen. Ja, und bei Melsung, die haben gefightet, sie haben alles gegeben, haben dann zwischendurch auch mit 3 Kreisläufern agiert. Und den 7. Feldspieler dann auch das versucht, um einfach ja, Chancen zu kreieren. Hat sehr gut funktioniert über lange Teile der Partie. Konnten aber einfach ihre Abwehr nicht hinstellen und haben dann auch vorne zu viele Fehler gemacht. In der Partie, die allgemein von sehr vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägt war. Ich habe es angesprochen, Stuttgart hatte viele Fehler, es gab Fangfehler, also eine technische Fehler, die man normalerweise auf diesem Niveau nicht erwarten sollte. Aber trotzdem, die Melsungen haben dann einfach zu viele Fehler gemacht, haben einfach dann auch, glaube ich, diese Bürde mit den zu vielen Verletzungen einfach nicht überwinden können und verlieren am Ende dann auch verdient mit 4 Toren in Stuttgart, die sehr, sehr glücklich sein können bei diesem Sieg. Die Halle war hinten auch sehr emotional, nachdem sie auch so ein bisschen gebraucht haben, um ins Spiel reinzufinden in einem gut gefüllten Stadion der Schah Arena. Und man muss wirklich sagen, die Stuttgart haben sich das verdient. Aber es war wirklich ein sehr, sehr komisches Spiel und haben mit den Kollegen hier auch gesprochen. Das ist irgendwie ja, ein Spiel, was man so nicht so häufig sieht. Die Schiedsrichter waren nicht auf dem besten Niveau, haben beide Fehler gemacht. Das war wirklich nicht so stark und auch allgemein viele technische Fehler, viele Abspielfehler, auch einfach so einfache Sachen, die man bei Profi-Handball normalerweise nicht erwarten sollte. Trotzdem, für den Stuttgart zählt ja die 2 Punkte und Melsung muss jetzt gucken, dass sie die Verletzungsphase schnell überwinden können, dass sie Spieler finden, damit sie dann auch wieder in Handball spielen können, wieder in ihr Volks profiten können, weil im Moment ist es einfach für sie sehr, sehr schwierig. Man hat es wirklich gesehen, dass einfach dort die Pausen fehlen für die Spieler und sie haben es doch versucht, aber am Ende hat einfach die Kraft gefehlt, dieses Spiel hier zu gewinnen.
Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof aus der Halle gestern in Stuttgart. Und wir hören natürlich auch noch die Trainerstimmen. Die hat Sebastian auch noch eingefangen. Wir starten mit Jürgen Schweikert, dem Trainer der Stuttgarter.
Ja, wir wussten, dass wir unter den Voraussetzungen, die heute geherrscht haben, eine Chance gegen Melsung haben. Wenn das anders ist, wenn sie ausgeruht sind, wenn sie vielleicht ein, zwei Verletzte weniger haben, dann haben wir wahrscheinlich keine Chance. Heute haben wir gewusst, dass wir eine Chance hatten. Ich denke, das hat unsere Mannschaft auch angesehen. Sie hat mega gefeiert, hat die ganze Zeit dann eben an diesen Sieg heute auch geglaubt, hat aber dann eben auch in der ersten Halbzeit ein bisschen nervös agiert. Wir haben zu viele Fehler gemacht, wenn ich da denke, der Jogi lässt sich den Ball aus der Hand nehmen und zwei Minuten später Micha nochmal. Das sind alles Chancen, wo wir eigentlich schon vor der Halbzeit eine deutlichere Führung hätten rausspielen müssen, vielleicht sogar. Aber ja, da, wie gesagt, das machen wir einfach durch die Saison noch zu viele Fehler, aber nochmal, wir versuchen das Tempo hochzuhalten, um auch viele Tore machen zu können, da passiert es. Aber was mich da einfach sehr, sehr freut, ist, dass es sich nie hat unterkriegen lassen. Waren fünf Tore weg, dann waren sie wieder auf zwei dran, wieder fünf Tore weg, wieder auf zwei zurück. Und nie hat sich die Mannschaft da hängen lassen. Immer hat dann auch jemand anders Verantwortung übernommen. Vor allen Dingen natürlich David Schmidt heute. Ganz hinten raus dann aber auch Michael Schweikart, der dann mit Simon Baumgarten das zusammen gemacht hat. In der Abwehr haben die Jungs wirklich gefightet. Das wollten wir auch unbedingt tun. Ja, und dann hat Jogi fast keinen Ball in der zweiten Halbzeit gehalten und hätte am Ende fünf. Das war dann auch nochmal entscheidend. Aber deshalb ist Jogi bei uns im Tor. Und ich denke auch, dass wir absolut verdient gewonnen haben, weil wir es auch unbedingt wollten, weil wir kämpferisch gemacht haben und haben hier sicherlich gegen eine Mannschaft gespielt, die eben nicht mehr viel stärker war wie wir, sondern auf unserer Augenhöhe war unter den Voraussetzungen. Und deshalb bin ich froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben.
Soweit Jürgen Schweikert, der Trainer der Stuttgarter, und den Trainer der Melsunger, Heiko Grimm, den hat sich Sebastian nach der Pressekonferenz noch exklusiv zum Einzelgespräch geschnappt.
Bei mir ist Heiko Grimm, der Trainer vom NT Melsung. Herr Grimm, erstmal kurz ein Wort zum Spiel. Sie haben jetzt knapp verloren, aber aufgrund der verletzten Situation war es mit Sie hier kein einfaches Spiel.
Das war so, deswegen möchte ich meiner Mannschaft wirklich ein ganz großes Kompliment machen. Das Größte, was man nach einer Niederlage eigentlich machen kann. Wir haben unheimlich gekämpft. Es bestand auch so ein bisschen die Gefahr, dass man vielleicht die Köpfe runternehmen nach dem Drama in Kiel. Großes Kompliment, super. Haben dann aber halt leider Gottes, es muss alles passen. Und da haben wir zu viele Fehler gemacht, ärgerliche Fehler, und darum haben wir heute verloren.
Ja, auch dann noch mit zwei Verletzungen, Felix Sander, der angeschlagen kurz raus ist, Marino Maric, der dann komplett rausging. Sie haben es angesprochen, Marino Maric wahrscheinlich Brustmuskelriss, das wäre der nächste wirklich schwere Schlag für Ihre Mannschaft.
Ja, Bizepsmuskel ist wohl abgerissen. Das wäre allerdings ein sehr schwerer Schlag. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das dauert ein bisschen. Dann wird uns der nächste Hochkaräter fehlen. Ich kann das im Moment gar nicht richtig begreifen. Und es tut mir unheimlich leid, vor allem für die Mannschaft, weil wir uns eine unglaublich gute Ausgangslage erarbeitet hatten mit 20-8 Punkten. Ja, und jetzt wird es natürlich wirklich schwierig, ja, die nächsten Wochen.
Sie haben es gerade angesprochen, das Thema auch der Spiele direkt hintereinander, jetzt in Kiel, vor zwei Tagen in Stuttgart, die ja auch wirklich sehr weit auseinander liegen. Wir hatten jetzt letzte Woche Kai Bandstein, der die Belastung angesprochen hat, ein Riesenthema dann aufgemacht hat. Sehen Sie das auch einmal, die Belastung zu hoch ist für die Mannschaften?
Das finde ich nicht. Also schon gar nicht für die Mannschaften, die nicht im Europapokal vertreten sind. Champions League-Teilnehmer, das ist schon heavy. Bei uns ist das nicht der Fall. Es ging jetzt einfach um diese unglückliche Ansetzung. Dass das eben in Kiel zwei Tage vor dem Spiel in Stuttgart ist, das weiß ich nicht, warum das so ist. Ärgerlich ist einfach, dass wir die einzigen Leidtragenden sind, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich genauso wenig wie Sie. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Trotzdem hat man auch irgendwann auf die Saison geguckt. Sie haben schon 20-8. Merken Sie schon so, dass die Mannschaft auch ihren Stil, wie sie gerne Handball spielen wollen, das schon übernommen hat?
Ja, vor allem finde ich, dass wir wirklich eine Mannschaft sind. Also das hat man heute auch wieder gesehen, wie wir kämpfen und alles versuchen und auch alle Vorgaben oder das, was wir uns vornehmen, auch umsetzen. Das macht einen stolz, und wir waren heute auch nah nochmal am Punktgewinn, wenn wir in der zweiten Halbzeit, keine Ahnung, 10 Minuten Verschluss, wenn uns dann nochmal irgendwas Glückliches gelingt, dann gerät Stuttgart schon sehr unter Druck. Das ist uns nicht gelungen.
Okay, trotzdem wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiter für die Saison und hoffentlich eine belastungsfreie Saison danach.
Ja, vielen Dank.
Dem schließen wir uns hier aus dem Studio natürlich an. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof für die Vor-Ort-Berichterstattung. Und Sebastian, den hört ihr gleich noch wieder. Nach einer kurzen Pause spreche ich mit ihm nämlich über die weiteren Spiele des gestrigen Abends in der Handball-Bundesliga. Da ging es ja auch noch für den HC Erlangen zu Hause gegen Leipzig und für Magdeburg zu Hause gegen Frisch auf Göppingen mit einem Ergebnis, was die Magdeburger sicherlich gerne schnell vergessen möchten. Darüber sprechen wir gleich hier bei Anwurf und wir schauen noch auf die Handball-EM der Damen in Frankreich und auf den Kader, den vorläufigen Kader der deutschen Handballnationalmannschaft für die WM im eigenen Land Anfang Januar. Da hat sich nämlich gestern Christian Prokop schon ein bisschen in die Karten gucken lassen, wen er denn ins vorläufige Aufgebot, das er am 10. Dezember veröffentlichen muss, dann nominieren wird. Das gibt's gleich hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause, dann ist Sebastian Mühlenhof bei uns.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück aus der zweiten Pause und jetzt eben noch in Stuttgart, jetzt schon hier bei uns im Studio Sebastian Mühlenhof, unser Experte. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, die Rhein-Neckar-Löwen und das Spiel der Stuttgarter, das haben wir schon abgefrühstückt hier in der Sendung. Jetzt gucken wir auf den Rest des gestrigen Abends in der HBL und da ist ja eine große Überraschung dann auch noch passiert. Der SC Magdeburg, der hat nämlich verloren zu Hause mit 28-29 gegen Frisch auf Göppingen. Für die Magdeburger, Sebastian, der nächste Nackenschlag, erst aus dem EHF-Pokal raus und jetzt in der Bundesliga die dritte Niederlage in dieser Saison kassiert. Das lässt sie natürlich auch in der Tabelle ein bisschen Boden auf die Führenden bzw. auf den Spitzenreiter weiter verlieren. Das war nichts von den Magdeburgern gestern.
Nee, das waren nicht wirklich viele. Also die erste Halbzeit, die sah so noch wirklich sehr gut aus. Dann sagte man, okay, jetzt kommt die Reaktion, die man sich erwünscht hat nach dem Ausscheiden im ERF-Pokal. Da sahen sie sehr gut aus, führten ja schnell schon mit 8-4. Aber dann haben sie dann so ein bisschen den Faden verloren. Göpping kam ran, konnte ausgleichen zum 8-8. Zwar zog der Magdeburg nochmal weg, dann noch 14-11, aber hat dann auch in der Phase wieder zu viele Fehler gemacht, sodass es dann zum Ausgleich 15-15 kam. Und dann in der ersten Halbzeit hatte Magdeburg 10 Ballverluste, enorme viele Fehler. Das hat sich auch in der zweiten Halbzeit durchgezogen, wo dann Göpping besser starten konnte und dort in Führung gehen konnte. Es konnte dann ab bis zum 20-24 davonziehen. Magdeburg kam wieder auch daran, haben sich rankämpfen können, haben dann auch den Ausgleich erzielen können zum 27-27, hatten auch nochmal die Chance, um auszugleichen. Zum 28-28, aber werfen dann, machen dort einen entscheidenden Fehler. Sebastian Heimann passt dort wirklich sehr gut auf, macht den entscheidenden Stil und dann können sie dann mit Perisch den entscheidenden Treffer werfen zum 29-27. Bessier kann nochmal hinten draußen ein Tor werfen, aber dann fehlt dann die Zeit, um noch mehr zu erzielen. Die Magdeburger haben es dann nochmal, wie gesagt, versucht, aber haben einfach zu viele Fehler gemacht, hatten ihren besten Werfer insgesamt in Matthias Musche, der aber auch einige Fehler hatte, 6 Tore bei 10 Versuchen, 2 Siebenmeter verworfen, denn Daniel Rebmann, der Torhüter der Göppinger, war wirklich sehr stark. 14 Paraden, 3 Siebenmeter gehalten, am Ende Quote von 34%. Sein Gegenüber Yannick Green mit 10 Paraden auch einen guten Tag gehabt, auch 2 Siebenmeter wegnehmen können. Aber da war der kleine Vorteil einfach bei Magdeburg, dort am Ende hinten raus, die dann wirklich sehr, sehr gut sehr Probleme dann hatten, dieses Spiel einfach aufrecht zu halten, kamen nie so ganz in ihren Rhythmus rein, haben einfach zu viele Fehler gemacht. Und Göppingen, die haben das solide gespielt, haben sich nicht davon beeindrucken lassen, haben vielleicht auch so ein bisschen ja diese Unsicherheit aus nutzen können, die dann Magdeburg hatte in der zweiten Halbzeit mit einem starken Krisi Mikosi mal wieder, der 6 Treffer warten konnte, aber auch ein Marcel Schiller mit 5 Treffern einen guten Tag gehabt und ich muss sagen, ich finde Sebastian Heimann wirklich sehr, sehr stark, der macht wirklich einen großen Schritt nach vorne und ist für mich jemand, den wir perspektivisch auf jeden Fall in der Nationalmannschaft sehen werden.
Lob natürlich für den Gegner, Lob für Frisch auf Göppingen, aber was ist mit den Magdeburgern los? Die waren so furios in die Saison gestartet, haben mit ihrem Tempo-Handball so viel, ja, Leute begeistert und ja, letztlich auch dafür gesorgt, dass man gesagt hat, in diesem Jahr könnte bei den Magdeburgern tatsächlich mal was passieren. Jetzt diese Nackenschläge innerhalb kürzester Zeit. Ist da das Selbstvertrauen weg? Haben die am Anfang der Saison überperformt oder wie würdest du es einschätzen? Warum ist da im Moment eine kleine Krise? Wir wollen es jetzt nicht zu hoch hängen, aber kleine Krise kann man nicht wegdiskutieren.
Nee, die kann man nicht wegdiskutieren. Was bei Magdeburg halt es ist, sie kommen halt viel über Tempohandball und das ist halt, sie haben halt nicht so diese großen Shooter aus dem Rückraum, die man da so wegnehmen kann. Das heißt, wenn du als Mannschaft, als Gegner, den das Tempo einfach rausnimmst, wie es Göppingen ja zum Beispiel auch sehr, sehr gut gemacht hat, dann haben sie halt Probleme, dort in ihr Spiel reinzufinden. Und wenn man dann natürlich mit der Niederlage dort reinkommt und dann in eine Mannschaft kommt, die das wirklich sehr langsam spielt, sehr ruhig spielt, dann auch sehr lange im Angriff spielt, dann auch immer wieder wo der Arm nach oben geht, das ist für die Mannschaft dann noch nicht ganz so einfach. Da können sie nicht so viele schnelle, einfache Tore erzielen. Und Göppingen, muss man auch sagen, haben sehr wenig Fehler gemacht. Davon hat Magdeburg halt nicht profitieren können, weil sie normalerweise sehr gerne Tempo-Gegenstoß gehen. Das haben sie nicht ausnutzen können. Haben auch wieder gezeigt, dass sie auch im Tempo, im Überzahlspiel noch Luft nach oben haben. Da müssen sie auf jeden Fall dann arbeiten. Auch wieder 10 Minuten Überzahl gespielt. Also da ist mit Sicherheit für Bennett Wiegert ein Thema, wo er ansetzen muss, dass man diese Zeit einfach besser ausnutzt. Weil wenn du von 60 Minuten 10 Minuten Überzahl spielst, sollte man dieses Spiel eigentlich gewinnen. Da müssen sie dann arbeiten. Oder vielleicht einfach selber nochmal Zeichen setzen in der Abwehr, weil wenn man nur eine Zeitstrafe kassiert, das ist jetzt mit Sicherheit kein Zeichen von viel in Aggressivität, aber man muss halt gucken, dass man sich dann das Selbstvertrauen, wenn es halt offensiv nicht läuft, aus der Abwehr holt. Und da müssen die weiter daran arbeiten, müssen jetzt wie gesagt gucken, dass sie dann ein bisschen dort anpassen, weil das Tempospiel scheint gerade so ein bisschen zu entschlüsselt zu sein, deswegen müssen sie jetzt neue Lösungen finden, um ja weiter erfolgreich zu bleiben.
Aktuell stehen sie also in der Tabelle auf Platz 3 mit 26-6 Punkten, 6 Minuspunkte schlechter als der Tabellenführer, als die SG Flensburg-Handewitt. Und 2 Spiele mehr haben sie eben auch schon bestritten. Die Rhein-Neckar-Löwen hinter ihnen haben auch 2 Spiele weniger, aber nur 3 Punkte Rückstand. Also mal gucken, wie sich das dann in den nächsten Wochen einpegelt und wie die Magdeburger aus diesen Niederlagen dann lernen. Gucken wir auf das letzte Spiel des gestrigen Abends. HC Erlangen empfing den SCDHFK Leipzig, gewann mit 24-23 in einem ebenfalls sehr engen Spiel, einem Spiel auf Messerschneide mit einer sehr dramatischen Schlussphase. Was gab am Ende, Sebastian, den Ausschlag für die HC Erlangen?
Für mich ist es der Torhüter, der die entscheidende Position war. Nikolas Katsigiannis, 12 Paraden, eine Quote von 34% und René Willatzen, der zwar in der zweiten Halbzeit kam, aber meiner Meinung nach zu spät, da Minus Putea vorher keinen einzigen Ball gehalten hat. Oder selbst damit 5 Paradenquote von 38% aufwarten. Und wenn man ihn vielleicht ein bisschen früher reinbringt, schon in der ersten Halbzeit, wo er, wie gesagt, Protea keinen einzigen Ball gehalten hat, dann wäre das vielleicht klapper gewesen. Er hätte vielleicht Leipzig diesen ersten Auswärtssieg feiern können. So ist es nichts geworden. So hat das Erlangen wirklich dann auch gut gespielt, hatten dann auch einfach nur das Glück, dass sie ja von Nikola Link diesen Beiwurf bekommt, den er halt reinsetzt. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite ist es halt Franz Semper, der halt in die Mauer wirft. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Dann müssten die das schlauer ausspielen. Einfach natürlich waren es nur noch 6 Sekunden, die sie dann im Angriff hatten, um das auszunutzen. Da müssten die dann wirklich sehr, sehr schnell spielen. Und das hat aber auch Erlangen clever gemacht, das Foul absichtlich gezogen, weil es ist wirklich sehr, sehr schwer, über diese Mauer hinwegzuwerfen, dann wenn da 6 Leute stehen und dann über ins Tor reinzukommen. Das schaffen nur ganz, ganz wenige Spieler. Das ist auch wirklich sehr, sehr selten, dass es nur passiert. Aber am Ende, glaube ich, war es auch einfach verdient, weil Erlangen über die Partie immer wieder in Front war, auch das sehr, sehr gut einfach gespielt haben, konnten sich schon früh absetzen zum 3-1 und haben das dann auch dann bis zum Ende dann immer wieder in Führung gewesen, bis zu diesem 23-23 dann, war doch mal wieder mit 3-mal weg, mal mit 4, mal mit 2-0, also von daher waren sie dort die klar beste Mannschaft eigentlich, haben sich dann hinten raus ein bisschen zu sehr von Wielatzen abkochen lassen, haben dann ein paar Fehler zu viel gemacht, aber am Ende haben sie einfach verdient gewonnen, weil sie dann auch ruhig geblieben sind, das clever gespielt haben, hatten ihren besten Werfer ja mit 3 Leuten 5 Treffer, Johannes Selin, Christopher Bissel und Nikola Link jeweils 5 Tore, Selin keinen einzigen Fehlwurf, Bissel 1 und Nikola Link 4, aber trotzdem sehr stark diese 3 gewesen. Auf Seiten von Leipzig war der beste Werfer Patrick Wiesmach mit 6 Treffern bei 6 Versuchen. Aber auch Franz Semper mit 4 von 7 eine gute Quote gehabt, aber den entscheidenden letzten zum Ausgleich hat er nicht reinsetzen können. Und somit bleibt Leipzig wieder ohne Auswärtssieg. Ich habe es schon gesagt, nur einen einzigen Punkt bisher auswärts geholt. Und da müssen sie auf jeden Fall dann arbeiten, wenn sie da unten dann auch rauskommen wollen in den nächsten Wochen. Wenn man auswärts keine Punkte holen, dann kann man auch auswärts, also zu Hause, dann muss man auch wirklich alles gewinnen. Und das ist auch nicht unbedingt garantiert, dass das so passieren wird.
Leipzig steht auf Platz 14 mit 9-21 Punkten. Dahinter drücken jetzt die Erlanger nach diesem Sieg mit 8-20 Punkten. Leipzig hat zudem noch ein Spiel mehr bestritten als der HC Erlangen. Also ganz, ganz wichtiger Sieg für die Franken da unten im Keller. Das war's zur HBL bei uns hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de an diesem Freitag. Aber wir sind noch nicht am Ende der Sendung. Kurze Pause und dann schauen wir auf das, was sonst noch passiert ist. Denn es gab ja noch die Auslosung im EHF Cup. Es gab noch den Start der Frauen-EM in Frankreich. Auch darüber sprechen wir noch. Und es gibt Neuigkeiten von der Nationalmannschaft, die ja auch schon gedanklich in Richtung WM-Shield Anfang Januar geht's ja dann in Deutschland und Dänemark um den Weltpokal.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof. Sebastian, bevor wir zu den Weltmeisterschaften kommen, gucken wir auf den EHF Cup. Der wurde gestern ausgelost, beziehungsweise die Gruppenphase wurde ausgelost und die drei verbliebenen deutschen Teams wissen jetzt, in welchen Gruppen sie antreten müssen. Sag uns mal, THW Kiel natürlich als einer der großen Favoriten auf den Titel. Dreimal haben sie diesen Cup schon geholt in ihrer Vereinsgeschichte. In diesem Jahr vielleicht zum vierten Mal zusammen mit Alfred Gislason, der seinen Abschied ja geben wird am Ende der Saison beim THW Kiel und das als großes Ziel natürlich ausgegeben hat. Der Cup fehlt ihm persönlich noch. Welche Gruppe muss er denn dafür mit seinen Kielern dann erstmal schlagen?
Auf jeden Fall eine Machtgruppe. Gruppe D ist es, in die die Kieler reingelost wurden mit BM Grandoas, KS Azoti Pulavi aus Polen und Gok Gudme aus Dänemark. Drei Mannschaften, die sie auf jeden Fall schlagen können. Granolas ist wahrscheinlich so das schwerste Los, das sie dort haben, gegen die sie antreten müssen. Aber ansonsten sollten die anderen beiden Mannschaften sehr machbar sein. Und deswegen ist für den THW Kiel jetzt auf jeden Fall das Viertelfinale nicht so das Final Four einfach Pflicht, denn diese Gruppe, ich habe es gesagt, ist machbar. Sie können das auf jeden Fall schaffen. Den Gruppensieg sollten sie vielleicht auch sogar schaffen, um dann noch vielleicht einen schweren Gegner, einen Gruppensieger vielleicht, ein Porto, wir haben es gesehen, die sind sehr unangenehm. Die können vielleicht als Gegner dazukommen, deswegen sollte man gucken, dass man möglichst den Gruppensieg sich holt.
Und das ist auch das Ziel, was der TSV Hannover Burgdorf ausgegeben hat in der Gruppe B. Wie würdest du die Gruppe einschätzen?
Die sollte man nicht unterschätzen. Man hat mit Tatabanya aus Ungarn und auch mit Nexe Nasice aus Kroatien zwei Mannschaften, die in den letzten Jahren schon im EHF-Pokal durchaus für Furore gesorgt haben. Dann ist noch mit dabei Eurofarm Rabotnik Bitola aus Mazedonien. Die Mannschaft wird wahrscheinlich um den letzten Platz kämpfen, weil ich nicht sehe, dass sie die anderen drei Mannschaften schlagen können. Aber vielleicht können sie dort überraschen. Aber für mich muss Hannover wirklich kämpfen. Tatabanya, Nexe, ich habe es gesagt, sind schon zwei Europapokal erfahrene Mannschaften. Da muss Ortega alles liefern im nächsten Jahr, wo dann auch wieder ein paar mehr Spieler mit dabei sein sollte. Ein paar fittere Spieler, das ist für ihn sehr, sehr wichtig zu sehen, dass er dann auch mit voller Mannschaftsstärke gegen diese beiden Mannschaften bestehen kann. Das können sie auf jeden Fall, das sollten sie nicht vor verstecken, weil wenn sie topfit sind, dann ist es immer sehr, sehr schwer zu schlagen. Wir haben es letzte Saison ja gesehen, also von daher, Gruppensieg ist dort auch möglich, aber es wird eine schwere Aufgabe und auf jeden Fall kein Team unterschätzen sollte.
Die Hannoveraner, die recken also in Gruppe B und in Gruppe A, da stehen die Füchse Berlin und die haben, wie Bob Hannig, der Geschäftsführer der Füchse, sagte, eine hochattraktive Gruppe erwischt, kann man unterschreiben, denn zum Beispiel Saint-Raphaël war Handball aus Frankreich ist mit dabei, das ist sowas wie der Dauerrivale der Berliner.
Ja genau, letztes Jahr im EHF-Pokalfinale standen sich gegenüber, da hatten die Füchse dann die Oberhand noch beweisen können, aber trotzdem, das war wirklich sehr, sehr, es ist eine sehr, sehr schwierige Gruppe, weil sie halt Saint-Raphaël mit dabei haben und auch die spanische Mannschaft Ciudad Logrono, die man auch nicht unterschätzen sollte. Und auch wenn natürlich in der spanischen Liga Barcelona alles dominiert, aber dahinter sind auch Mannschaften, die haben durchaus Qualität und die können auch europäisch durchaus mit anderen Mannschaften mithalten. Die vierte Mannschaft in der Gruppe ist Balaton Füri, die KSE aus Ungarn. Die wird dort nicht mithalten können. Die wird froh sein, dass sie vielleicht mal einen Punkt oder einen Sieg holen kann zu Hause, weil das wird mit Sicherheit keine einfache Reise nach Ungarn. Wir kennen ja die Fans in Ungarn. Die sind immer sehr, sehr euphorisch und lassen dann auch gerne mal eine Halle zum Hexenkessel werden, wenn man die Mannschaft ins Spiel lässt. Also von daher, die Füchse, die müssen aufpassen. Gerade Saint-Raphaël, ich glaube, das Duell wird entscheiden, wer am Ende den Gruppensieg holen wird. Aber ich denke schon, die Füchse, die können das durchaus machen.
Dann gucken wir, bleiben wir beim Thema Frankreich, schauen wir auf den Auftakt der EM bei den Damen. Olympiasieger Russland traf auf Weltmeister und Gastgeber Frankreich in einem doch recht spannenden Spiel. Gewinnen die Russinnen mit 26-23 dieses Eröffnungsspiel. Wie hast du dieses Spiel erlebt bzw. gesehen?
Ja, es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Es war eigentlich so ein bisschen das, was versprochen hat. Weltmeister und Gastgeber Frankreich gegen Olympiasieger Russland. Und die beiden Mannschaften haben sich wirklich relativ wenig geschenkt. Also das war wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Die Frankreicher, die haben schnell die Führung erzielt, aber die Russinnen konnten dann, dann auch schnell davonziehen, wieder mit 5-2. Aber es war wirklich in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen, auch wenn diese Führung dann da war, konnten dann die Französinnen besser ins Spiel reinfinden, konnten dann auch ausgleichen zur Halbzeit zum 11-11 und dann in der zweiten Halbzeit war es auch wieder lange ausgeglichen. konnten dort wirklich dann auch beim DC 16-16 mit dabei bleiben. Und dann gab es aber eine Phase, wo sie nicht im Angriff damit gewesen sind, nicht mithalten konnten. Und dann konnten die Russinnen davonziehen zum 19-17 und haben diese Führung dann bis zum Ende wirklich sehr, sehr gut verteidigen können. Hatten wirklich ein starkes Spiel, muss man einfach sagen, dass sie dann da einfach das Tickchen besser gewesen sind. Vielleicht war bei den Französinnen noch zu ein bisschen sehr zu Nervosität mitzuspüren. Trotzdem, sie haben alles gegeben, die Französinnen, und das war ein Duell, was man mit Sicherheit in der späteren Phase nochmal wiedersehen könnte. Die beiden sind ja in einer Gruppe zwar, aber ich denke schon, dass beide Mannschaften durchaus auch wieder ins Halbfinale oder Finale einziehen können. Also von daher sollte man aus französischer Sicht erstmal gucken. Wir wissen, wie sie jetzt spielen, und deswegen werden sie dann in den nächsten Wochen, in den nächsten Spielen, so ist es ja richtig, versuchen, diese Niederlage auszumerzen, weil Hauptrunde und eigentlich Halbfinale ist für diese Mannschaft auf jeden Fall Pflicht, und deswegen werden sie dann alles dran setzen, diese Niederlage schnell auszuwetzen.
Und das ist ja auch ein Ziel, Halbfinale, was auch die deutsche Mannschaft sich durchaus auf die Fahne geschrieben hat. Der Bundestrainer Henk Gröner, der hat vor dem Turnierstart gesagt, bei optimalem Verlauf werden wir Europameister, wenn alles scheiße läuft, scheiden wir in der Vorrunde aus. Jetzt hat es natürlich diese Vorrundengruppe der deutschen Damen auch schon ziemlich in sich, Titelverteidiger und mit Favorit Norwegen ist gleich der erste Gegner. Danach kommt der EM-Fünfte Rumänien und dann geht es auch noch gegen den WM-Viertelfinalisten Tschechien. Also keine zu unterschätzende Gruppe, gerade jetzt die Norwegerin zum Auftakt.
Genau, das wird keine einfache Gruppe, das hat er recht. Also da müssen sie wirklich aufpassen, dass sie dort ja irgendwie auch in die Vorrunde weiterkommen. Die Norwegerinnen, es wird schon ein harter Auftakt zu Anfang, aber sie haben dort ja gerade ein bisschen Verletzungspech, die Norwegerinnen. Gerade Rückraum rechts, die Positionen, wo sie gerade viele Ausfälle haben. Nora Morg fällt aus, Amanda Kurtovic fällt auch aus. Aufgrund der Verletzung haben sie dort wirklich einige Probleme. Und was zudem auch noch mit dabei ist, wir haben noch eine weitere Spielerin verloren mit Sines Krogat, die auch nicht dabei ist, weil sie schwanger halt ist. Deswegen wird sie auch der Mannschaft nicht zur Verfügung stehen können. Deswegen ist gerade die rückraumrechte Position bei Norwegen nur ein bisschen das Problemfeld, aber trotzdem sind eigentlich der klare Favorit gegen Deutschland, weil sie erstmal natürlich Rekord-Europameisterin sind und natürlich auch amtierender Titelverteidiger. Und deswegen ist die deutsche Mannschaft dort nur Außenseiter. Sie muss dann versuchen, gegen Rumänien und auch gegen Tschechien diese Punkte zu holen. Natürlich, Rumänien hat gerade in der Welthandballerin Kristina Niagu eine absolute Top-Spielerin in ihren Reihen, und auch die Tschechinnen haben mit Ivia Lutsumova, die bei Thüringen spielt und letztes Jahr Bundesliga-Torschützenkönig geworden ist, auch eine absolute Spitzenspielerin, aber die Deutschen, die haben nichts zu verlieren, sie sind in dieser Gruppe eigentlich Underdog, und deswegen ist es, glaube ich, für sie der Vorteil, dass sie einfach befreit aufspielen können. Es ist eine sehr junge Mannschaft und da kann sie wirklich alles beweisen, kann alles aufbieten, und dann am Ende haben sie nichts zu verlieren. Und Herr Grüner hat einfach komplett recht, es kann alles sehr, sehr gut laufen, aber es kann auch alles relativ schnell zu Ende sein.
6 Debütantinnen sind dabei, aber das Ziel der deutschen Handballdamen ist natürlich auch der Aufbau einer schlagkräftigen Truppe für Olympia dann in Tokio. Wir werden das weiter verfolgen, natürlich auch, was bei der Handball-EM der Damen stattfindet, und freuen uns auch schon auf die Heim-WM dann vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark. Und da nimmt auch der Kader von Bundestrainer Christian Prokop so langsam Form an. Der Bundestrainer hat sich jetzt gestern bei den Kollegen von Sky so ein bisschen in die Karten gucken lassen, wie will er denn dieses Unternehmen WM angehen. Und da hat er zumindest schon mal durchblicken lassen, Sebastian, dass er auf 3 Kreisläufer setzt, und der Namen hat er auch schon genannt.
Genau, Henrik Pekela, Patrick Winczek und Janik Kohlbacher sind die 3, die definitiv bei der WM dabei sein werden. Ist für mich ganz ehrlich keine große Überraschung, weil die 3 absolute Weltklasse sind und auch in den letzten Jahren einfach das schon das Grundgerüst der Mannschaft gebildet haben. Und wenn man es gesehen hat, Janik Kohlbacher hat mich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht bei den Rhein-Neckar-Löwen und verdient auch einfach diese Position. Er sieht schon teilweise ein bisschen aus wie Christian Schwarzer, wie er die Bälle fängt und die immer wieder ins Tor verwandeln kann. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Zudem hat er auch gesagt, dass Fabian Böhn ein absoluter Krieger ist, als er darauf angesprochen wurde, auf die Verletzung von Julius Kühn. Spricht für mich auch dafür, dass Fabian Böhn die Nominierung bekommen wird, und als dann über links außen gesprochen wurde und der Kollege Jens Westen, dass die Reihenfolge genannt hat mit Gensheimer, Musche, Schiller und dann hinten auch noch Allendorf. Oder nee, Darmke, so ist es richtig, hat er gesagt, das ist im Moment die Reihenfolge für die WM. Sprich, das heißt für mich, Gensheimer und auch Matthias Musche werden bei der WM mit dabei sein, und wenn sich keiner verletzt, dann wird der erste Nachfolger dann Marcel Schiller sein. Also von daher ist er schon ein bisschen reingeguckt worden, aber es ist dann natürlich noch ein bisschen Zeit. Es sind noch einige mehr, die noch mit dabei sein müssen. Das erste Aufgebot ist 28 Spieler, und wir kennen jetzt gerade mal 6 Leute, also von daher müssen noch 22 weitere, die dann noch zur Verfügung stehen.
Und um dieses vorläufige Aufgebot dann zu benennen, da hat Christian Prokop ja auch noch ein paar Tage Zeit. 10. Dezember, da wird es dann veröffentlicht und 2 Tage später, am 12. Dezember, gibt es dann mit diesem Kader das Testspiel gegen Polen. Da wird der Bundestrainer dann weitere Erkenntnisse sammeln. Was auf jeden Fall auch schon feststeht, Kapitän, da hat sich Christian Prokop festgelegt, das wird Uwe Gensheimer sein. Und damit seid ihr jetzt auch geupdatet vor dem Wochenende über alles, was im Handballsport sich ereignet hat am gestrigen Tag. Das war wirklich eine ganze Menge. Wir haben es euch zusammengefasst hier auf meinsportpodcast.de bei Anwurf, dem Handballtalk mit Sebastian Mühlenhof und mit mir, mit Malte Asmus. Und ich lege euch diese Sendung ans Herz. Abonniert einfach unseren Feed bei iTunes oder auf unserer Webseite, dann seid ihr immer auf dem Laufenden in Sachen Handball und kriegt ganz ohne großes Zutun in den Podcatcher eurer Wahl eure Handballsendung Anwurf hier auf meinsportpodcast.de reingebeamt. Ihr braucht gar nicht viel mehr zu tun, als einfach den Feed zu abonnieren, aber ihr könntet uns gerne bei iTunes noch eine kleine Rezension da lassen, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt zur Sendung. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was können wir besser machen, was können wir anders machen, was hättet ihr gerne noch? Wir sind da sehr offen für eure Wünsche und Ideen und setzen die natürlich um. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Kohlfahrt.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.